Genau. Also ich glaube, das Unternehmen, für das wir hier Schleichwerbung machen, das kennt der ein oder andere von euch. eBay in aller Munde, ja, kennt es jemand nicht? Okay, dann okay, dann kennst du es nicht. Alle anderen kennen es, haben Glück gehabt. Du wirst es vielleicht irgendwann kennenlernen. eBay wurde am 3. September 1995 gegründet. Das ist jetzt noch nicht so speziell. Allerdings 1997, gerade 2 Jahre später, tätigte eine Firma namens Benchmark Capital eine Investition in dieses Startup-Unternehmen. Die haben 6,7 Millionen in eBay investiert. 6,7 Millionen Investment in den USA ist nicht viel. Das ist also wirklich eine Taschengeldinvestition. Allerdings wurde diese Investition bis heute zum erfolgreichsten Investment ever. Diese 6,7 Millionen waren 2 Jahre später 5 Milliarden wert. Das ist eine crazy Investition. Da würde ich mein Taschengeld auch gerne mal investieren. Und da würde ich vielleicht auch noch ein paar Euro mehr locker machen dafür. Aber wisst ihr, dass dieser Erfolg des Unternehmens, und eBay gehört zu den Top-Unternehmen der Welt, das ist nicht das, was das Unternehmen so speziell macht. Das eigentlich viel Verrücktere an eBay ist die Einstellung der eBay-Nutzer, also der Leute, die eBay letztlich erfolgreich gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du jemals darüber nachgedacht hast. eBay an und für sich ist völlig schizophren. Die Käufer bei eBay, also die Leute, die etwas kaufen, sind völlig überzeugt davon, bei eBay Dinge billiger zu bekommen als auf dem Markt. Die Verkäufer sind vollkommen überzeugt davon, bei eBay mehr Geld für ihr Produkt zu bekommen als auf dem Markt. Merkt ihr was? Eigentlich crazy, oder? Das Ding kann doch gar nicht funktionieren. Der Käufer erwartet was Billiges, der Verkäufer erwartet einen hohen Preis. Eigentlich unmöglich, aber es läuft. Und es läuft gar nicht schlecht. 3, 2, 1, meins. Das rockt, das funktioniert und ist Milliarden von Dollar wert mittlerweile. Worum es mir eigentlich geht, ja, diese Schizophrenie, im Grund dürfte sie ja nicht funktionieren. Es tut aber, und das hat einen ganz klaren Grund. Wenn es um Egoismus geht, 3, 2, 1, meins. Wenn es um Egoismus geht, hören wir auf, logisch nachzudenken. Wir lassen uns von Versprechungen manipulieren. Wir konzentrieren uns nur noch auf unser persönliches Interesse. Ja, Käufer, Käufer, Verkäufer, Verkäufer. Die Logik bleibt außen vor. Wir lassen uns manipulieren. Gut, das kann dir nicht passieren. Das ist mir klar, da stehen wir drüber, gell? Das sind ja nur die anderen, denen das passiert. Deshalb, wenn ich dir jetzt sage, dass du jetzt nicht an einen rosa Elefanten denken sollst, dann wirst du das auch nicht tun. Mal nur ganz kurz, ja? Schauen wir mal, wie ehrlich sind wir. Denk nicht an den rosa Elefanten. Wer hat ihn vor Augen? Mal nur. Sehr cool. Und die anderen haben genau das gemacht, was ich ihm gesagt habe. Hehe. Das ist der Gag dabei, gell? Die einen haben das gemacht, was ich wollte, die anderen haben das gemacht, was ich gesagt habe. Am Ende habt ihr alle das getan, was ich wollte. Das nennt man Manipulation. Ist ziemlich easy. Aber Spaß beiseite, um das soll es ja nicht gehen. Wir machen was ganz anderes. Kurze Frage: Was seht ihr? Es ist nicht rhetorisch, ihr dürft wirklich antworten, ja? Was seht ihr? Ein Kreuz, das sind die Frommen. Okay? Ein Plus? Okay? Striche? Sieht noch jemand was anders? Quadranten? Wow! Quadranten? Jetzt wird es spannend. Ein durchgestrichenes Minus? Hey, das wird philosophisch hier. Okay. Also. Ja, jetzt wird's spannend. Wer war das gerade? Ein Blatt Papier. Das finde ich jetzt schon spannend. Also die einen sehen ein Plus, die anderen ein Kreuz, einer sieht ein Blatt Papier. Es gibt manche Leute, die sehen gerade einen 2 Meter großen Pastor, der ein weißes Blatt Papier mit einem Plus drauf hält. Auch das gibt es, gell? Kann man auch sehen. Merkt ihr was? Wir sind so leicht manipulierbar. Das ist jetzt ultra harmlos. Es ist nur ein Beispiel. Wir richten unseren Fokus auf etwas, das Plus oder was immer es ist, und schon verschwindet das große Ganze. Das ist weg. So funktioniert übrigens jeder Zaubertrick. Die zaubern nicht wirklich. Oh, auch wenn ich jetzt deine Welt zerstöre. Es ist Manipulation, indem man den Fokus auf etwas lenkt, verlierst du den Blick für das große Ganze. Das ist das Wichtige, um das es heute auch gehen soll. Ich rede heute über die 3G. Geben, Großzügigkeit und Geld. Und bei diesen 3G gilt genau das Gleiche wie bei meinem Blatt Papier. Wir lassen uns mega leicht manipulieren. Wir lassen uns ganz, ganz leicht in eine Richtung drängen. Und wisst ihr, das tun wir leider auch in Kirchen. Auch dort kannst du ganz, ganz schnell in eine Richtung manipuliert werden. Und mir ist es super wichtig, dass ich das heute gleich am Anfang der Predigt mitgebe. Es geht mir heute überhaupt null ums Manipulieren. Ich habe nicht die Absicht, dass du nachher etwas rausgehst, um etwas zu tun. Mir geht es darum, ein großes Bild mal wieder als ganzes Bild zu betrachten. Und das ist der Versuch, den ich heute mit euch wage, weil ich glaube, dass das Thema ultra wichtig ist. Vater im Himmel, und ich bete, dass du uns die Augen öffnest, dass wir von dir inspiriert das große Ganze wiedersehen und wieder entdecken können, was du uns dann vielleicht im Detail sagen möchtest. Ich gebe dir die Zeit, ich gebe dir den Raum, ich gebe dir mein Herz in Jesu Namen. Amen. Warum sollten wir geben? Warum sollten wir weggeben? Na, es gibt eine relativ einfache Antwort, weil es eine sehr bekannte Bibelstelle gibt, in der das so steht. In Malachi 3, das ist ein Buch, das findest du im ersten Teil der Bibel, ja, da relativ weit hinten in den Propheten. Malachi, der hat damals als Prophet zu den Leuten gesprochen, in eine Situation hinein. Und dort steht Folgendes: Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den 10. Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Hey, und das ist eigentlich die Bibelstelle, an der jetzt jeder Halleluja schreien müsste. So, wer will denn nicht gesegnet sein? Ja, jeder möchte doch in seinem Leben Segen erfahren. Es ist, wenn man ehrlich fragen wird, wird jetzt keiner sagen, ach du weißt, nö. Also, dass ich lebe, ist ja schon mal genug. Das reicht mir eigentlich. Nein, wir wollen gesegnet sein und wir finden es irgendwie auch mega cool, dass Gott einen Segen verspricht. Und wisst ihr, ich glaube, diese Bibelstelle, man sollte sie wirklich ernst nehmen. Es gibt nur eine einzige Bibelstelle in der ganzen Bibel, in der ganzen Fülle, in der Gott dich auffordert, ihn zu testen. Und das ist schon crazy. Jesus sagt nachher mal, als er am Fels oben steht und der Teufel ihn versuchen will, sagt er, hey, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht in Versuchung führen. Aber an der Stelle sagt Gott, du darfst mich probieren, du darfst mich testen. Und ich meine, wenn der Schöpfer des Universums dir das Angebot macht, dann solltest du zumindest mal drüber nachdenken. Ist irgendwie schon spannend. 3, 2, 1, meins. Das ist wie bei eBay. Du investierst und du bekommst. Genau das sagt Gott dir zu. Und das ist relativ simpel, finde ich. So, jetzt gibt es Menschen, die lesen diese Bibelstelle und von diesem Moment an befolgen sie genau das. Sie tun es einfach. Warum? Steht doch da. Und weil es dort steht, machen sie es. Und das ist auch gut so. Sie setzen es einfach um. Das kann man wirklich so machen. Und ihr merkt aber rhetorisch, das führt so zu einem Aber. Gell? Man kann das einfach lesen und weil es dort steht, auch machen. Und du wirst gesegnet sein. Aber. Ich möchte dir heute ganz ehrlich sagen, diese eine Bibelstelle, die so oft benutzt wird, um über das Zehntengeben zu reden, diese Bibelstelle ist für mich nichts anderes als dieses schwarze Plus. Es ist ein Detail des großen Ganzen. Und wenn wir unseren ganzen Fokus auf dieses eine kleine Detail lenken, dann verlieren wir das Bild. Und dann sehen wir das Bild, das eigentlich dort ist, nicht mehr. Wir denken nicht mehr an das weiße Blatt Papier, wir denken nicht mehr an denjenigen, der das Blatt in der Hand hält. Das sehen wir alles nicht mehr, weil wir uns so fokussieren auf diesen einen Vers. Warum sollten wir großzügig werden und gerne geben? Warum ist das so ein wichtiges Thema in der Bibel? Wenn das Zehntengeben zu einem Gesetz wird, und das wird es ja damit, wenn du sagst, das ist ein Gesetz, Gott sagt, ich muss es tun. Wenn das Zehntengeben zu einem Gesetz wird, dann kann es dir ganz schöne Probleme machen. Dann kann es sein, dass du mit diesem Zehntengeben ein Problem bekommst. Denn da entstehen Fragen. So, was genau muss ich eigentlich und wie den Zehnten geben? Vom Brutto oder vom Netto? Eigentlich eine gute Frage, gell? Von was gibt man den Zehnten? Lustig, ich habe noch nie gehört, will ich den Brutto oder den Netto segnen? Also das hat noch nie jemand gefragt. Aber na gut, man kann das schon mal fragen. Soll ich den Zehnten vom Brutto oder vom Netto geben? Soll ich den Zehnten nur in die eigene Kirche geben oder woanders hingeben? Auch eine spannende Frage. Und dann kommt die vielleicht noch viel spannendere Frage, wie genau sieht denn dann der Segen aus? Also ist das wirklich wie eBay? Ich investiere 6 Millionen und habe nachher 5 Milliarden? Oder wie ist das mit diesem Segen von Gott? Und ich merke, da kommt es bei ganz vielen Menschen zu sehr krassen Situationen in ihrem Leben. Sie haben die Bibelstelle gelesen, sie haben begonnen, den Zehnten zu geben. Und weil sie das als ein Gesetz betrachtet haben, führt es sie in Schwierigkeiten. Die einen ersticken am Gesetz, brutto oder netto. Und sobald was falsch läuft oder irgendwas komisch wird im Leben, ja scheiße, ich habe ja auch nur den geringeren Zehnten gegeben. Und du merkst, das wird schwierig, das wird komisch. Andere Leute sind enttäuscht von der Art, wie Gott segnet. Die sagen, ja, ich gebe doch meinen Zehnten, warum ist trotzdem mein Auto kaputt? Und das sind wirklich ernste Fragen, die Menschen haben. Und ich merke, dass die Menschen aufgrund dessen vielleicht auch, was sie gelehrt bekommen haben, enttäuscht werden. Sie sagen, das ist ja irgendwie gar nicht so, wie man es mir erzählt hat. Und dann gehst du auf eine Konferenz und hörst wieder so ein Mega-Zeugnis. So, bäm, ich habe meinen Zehnten gegeben und jetzt gehört mir die Lotterie schon. Und du denkst so, shit, aber in meinem Leben läuft es irgendwie nicht so. Ich möchte dir heute dein Blickfeld erweitern. Ich möchte dir eine andere Motivation mitgeben. Wenn du sagst, mir reicht dieser Bibelvers und deshalb gebe ich, auch gut. Aber ich möchte dir ein größeres Bild mitgeben. In unserem Heartbeat steht drinnen, wir geben unser Bestes für Gott. Das haben wir uns so als ein Style, als einen Wert in unserem Leben gegeben. Wir geben unser Bestes für Gott. Was ist das Beste, was wir geben können? Nein, nicht das Geld, das meine ich nicht. Das Beste, was du Gott geben kannst, ist dein Leben. Und wenn du wirklich sagst, ich will mein Bestes für Gott geben, dann heißt es dein ganzes Leben. Du vertraust Jesus dein ganzes Leben an. Du folgst ihm nach. Du lässt ihn bestimmen in deinem Leben. Das heißt, Gott dein Bestes zu geben. Jetzt ist das aber so irgendwie so frommes Gerede. Was heißt das denn praktisch? Jesus dein ganzes Leben zu geben, heißt nichts anderes, als in deinem Leben versuchen, Jesus ähnlicher zu werden. Du richtest dein ganzes Leben auf diesen Jesus aus und sagst, ich möchte sehen, wie der Jesus ist und so wie der ist, so möchte ich auch werden. Ich möchte ihm nacheifern. Das nennt man auf Frommdeutsch Jüngerschaft. Und das meint einen Wachstumsprozess. Das macht nicht Bäm und du bist Jesus. Also noch nicht mal ich, gell? Nein, Spaß. Wir sind auf einem Weg. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und das ist ein Wachstumsprozess, auf dem du dich Schritt für Schritt für Schritt nach vorne hangelst. Und das ist nicht nur ein Auftrag an den Einzelnen, sondern an uns als Gemeinde. Es gibt einen Brief im zweiten Teil der Bibel an die Gemeinde in Ephesus und dort schreibt Paulus: Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Schon mal ziemlich cool. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie Hirten und Lehrer. Das ist so dieser fünffältige Dienst. Ja? Gott beschenkt die Gemeinde mit einem fünffältigen Dienst. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Das ist der Auftrag an Kirche. Wir sollen in der Fülle, im Gesamten, Jesus widerspiegeln. Das heißt nichts anderes, wir sollen ihm ähnlich werden. Wir sollen werden wie Jesus, als ganze Gemeinde. In unterschiedlicher Art und Weise, aber wir sollen darin wachsen, ihm ähnlicher zu werden. So, und wenn du Jesus ähnlicher werden willst, dann musst du erstmal schauen, wie ist Jesus? Jesus war der großzügigste Mensch ever. Jesus war bereit, sein ganzes Leben für dich zu geben. Ich finde das ein ganz spannender Aspekt, wenn es so um das Thema Zehnten geben geht. Jesus ging nicht her und sagt, hey komm, kreuzigt mal ein Zehntel von mir. Da steht im Alten Testament so eine Bibelstelle und wenn ich den Zehnten gebe, dann ist das schon cool. Jesus geht all in, 100%. Er gibt sein ganzes Leben für dich. Und dieses all in, das ist das letzte Ziel, das über unserem Leben steht. Gott sagt, ich möchte, dass du all in gehst. Ich möchte, dass du mit allem, was du bist, reingehst. Jesus ähnlicher werden geschieht aber nicht auf einen Schlag, sondern in Phasen. Ich fange an und ich wachse darin, Jesus ähnlicher zu werden. Und diese Phasen, die möchte ich mit euch anschauen. Großzügig werden und geben ist geistliches Wachstum. Ich weiß nicht, ob du das jemals so gesehen hast. Ja, wir haben die komischsten Auffassungen in Kirchen drin. Ja, wenn du predigen kannst, dann bist du geistlich gewachsen. Wenn du geil beten kannst, vielleicht noch in Sprachen betest oder wenn du Dämonen austreibst, dann bist du geistlich gewachsen. Hey, das ist nur ein Aspekt. Geben ist geistliches Wachstum. Und ich möchte euch erklären, warum, was dahinter steht. Das Erste, wie wir wachsen können, ist, ich erkenne an Jesus, was Großzügigkeit bedeutet. Ich schaue Jesus erst mal an, bevor ich sage, ich will so werden wie er. Gott hatte diesen Rettungsplan mit uns Menschen. Er wollte, dass wir Menschen gerettet werden. Und ich weiß nicht, ob du dir das jemals überlegt hast, aber Gott hat ja die Spielregeln definiert. Der hätte doch auch irgendeinen Engel schicken können. Gott hätte doch sagen können, hey du, noch nicht mal Erzengel, du Besenengel, irgendwas von Wolke 95, geh du mal auf die Erde und rette mal die Menschen. Gott schickt keinen Engel, Gott schickt seinen einzigen Sohn. Gott ist großzügig, Gott will das Beste. Und dann kommt dieser Jesus auf die Erde und was der macht, ist so crazy. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, das allererste Wunder, das Jesus macht, der macht ja Wasser zu Wein, gell? Wir machen es immer andersrum. Aber er macht Wasser zu Wein und zwar nicht zu irgendeinem Wein, zu einem mega ultra krassen Superwein. Und der Sommelier, der steht da und der probiert ihn und der sagt, hey, euer Meister, der hat irgendwie ein Rad ab. Und die Leute sagen, warum? Hey, mal ganz im Ernst, die Leute sind alle schon strunzbesoffen. Das wird wirklich so beschrieben. Ja? Die haben schon gesoffen ohne Ende. Und jetzt, wo sie es eigentlich eh schon nicht mehr peilen, macht er den geilsten Wein ever. Was stimmt nicht mit dem? Ja, der ist großzügig. Die Speisung der 5000, da waren 5000 nur Männer, die hatten Frauen und Kinder. Und allein das ist ja schon ein ultra krasses Wunder. Jesus reicht es nicht, diese Menge an Menschen satt zu machen. Es bleiben 12 Körbe übrig. Jesus ist großzügig. Jesus rettet nicht nur die Menschheit und geht dann zum Vater, sondern er lässt den Heiligen Geist hier. Und er sagt selber von sich, er sagt, hey, es ist gut, dass ich gehe, weil der Heilige Geist wird kommen und für alle da sein. Gott ist großzügig. Sein Wesen ist Großzügigkeit. Und der erste Schritt, dass wir wachsen, ist, dass wir erkennen, wie Gott ist. Der zweite Punkt, geben lernt man in Schritten. Das Zehnte geben, ich sage immer, wisst ihr, das Zehnte geben ist eigentlich ein Gesetz für Anfänger. Das Zehnte geben ist nur für Leute, die Gott gar nicht kennen. Warum? Ja, weil man fragt sich ja, wie soll ich geben? Was soll ich, wie viel soll ich geben? Und du hast Fragen zu dem Thema. Ja, und das ist es einfach beantwortet. Er sagt, was sollst du geben? 10% von deinen Einnahmen. Wann sollst du es geben? Am Anfang vom Monat. Warum? Ja, weil du dann Vertrauen hast. Wenn du am Ende das gibst, was noch übrig ist, das ist kein Vertrauen. Deshalb sollst du es am Anfang geben und, jetzt kommt das Allerspannendste, du sollst es in sein Haus geben und damit die Kontrolle abgeben. Hä? Ja, du sollst nicht deinen Zehnten geben und sagen, aber jetzt möchte ich auch, dass ihr dafür ein Keyboard kauft, sondern du sollst sagen, nein, ich gebe es Gott in sein Haus und ich vertraue, dass er damit das Richtige macht. Das ist das Zehnte geben. Und das ist relativ einfach. Es ist so der erste Schritt auf dem Weg. Das ist noch nicht der Marathonlauf. Das ist erst Laufen lernen. Der nächste Schritt ist, wo dein Geld ist, ist dein Herz. Das Zehnten geben, ganz ehrlich, das ist nicht das Ziel. Und ich glaube, wir in den Kirchen reden manchmal viel zu viel darüber. Das musst du einfach machen. Der Punkt ist, das ist nicht das Ziel. Das Ziel, das Gott hat, ist ein ganz, ganz anderes. Gott möchte, dass wir so werden wie er, dass wir fröhlich weitergeben, dass wir Bock haben zu geben. Und wann tust du das? Das tust du nur dann, wenn du eine Vision dafür hast. Wenn du ein Bild hast, wenn du einen Herzenswunsch hast, wenn du wirklich verliebt bist in eine Sache, wenn du ein echtes Interesse daran hast, dann gibst du. Das ist für dich überhaupt keine Frage. Dann investierst du. Wo dein Geld ist, ist dein Herz und auch andersrum. Gell? Wo dein Herz ist, da wird auch dein Geld hinwandern. Das ist auch so ein Punkt. Wenn ich eine Vision habe, dann unterstütze ich diese. Ich habe diese Woche so einen Gedanken mitbekommen, der hat mich echt fasziniert und ist bei mir ziemlich tief gegangen. Ich nehme mal als Beispiel das Unternehmen Bitzer. Du darfst jetzt, also du musst nicht aufstehen, nein. Vielleicht interessiert ihr euch für das Unternehmen Bitzer. Also so ein bisschen, ja, ganz klein bisschen. Vielleicht geht es so ab und zu mal zu ihm und fragt mal, hey, wie läuft so Geschäft? Gut. Aber mal ganz ehrlich, das war's dann auch, oder? So viel mehr wollen wir jetzt nicht wissen vom Unternehmen Bitzer. So richtig, also reicht dann, wenn wir wissen, ihm geht's gut. Und er lächelt, es scheint ihm noch gut zu gehen. Stellt euch mal vor, er würde euch anbieten und würde sagen, hey, ihr kriegt Prozente an meinem Unternehmen. Und ab nächste Woche gehören dir 10% vom Unternehmen Bitzer. Ich könnte mir vorstellen, dass deine Fragen an ihn etwas anders werden in nächster Zeit. Du wirst vielleicht doch mal fragen, oh du, wie läuft es denn wirklich? Und wie ist das mit dem Neukunden? Hat er einen Auftrag dagelassen? Läuft es gut, lukrativ? Wie sehen die Zahlen aus? Vielleicht willst du es genau wissen. Und du sagst, hey, wie ist der Cashflow und so? Weil, warum? Weil dir auf einmal ein Teil des Ganzen gehört. Weil du ein Teil des Ganzen bist. Und der springende Punkt ist, du wirst zu einem Teil des Ganzen, wenn du investierst. Und das ist der Mega-Unterschied in einer Kirche. Du kannst über Jahre hinweg in eine Kirche gehen und konsumieren. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das darfst du hier im ICF. Ja? Du wirst nicht weggeschickt. Um das geht es überhaupt null. Der Punkt ist, du wirst erst ein echtes Interesse haben, wenn du dich investiert hast. Wenn du sagst, hey, ich bin ja ein Teil dessen. Und dann ist es nicht mehr die Frage, du Rainer, wie geht's in deiner Kirche? Sondern dann wird in deinem Herzen etwas brennen und du wirst sagen, Rainer, wie geht's uns? Und du wirst zu einem Teil des Ganzen. Und dann ist das andere nur noch eine Logik. Ja? Wo dein Herz ist, da wird auch dein Geld irgendwann hingehen. Solange du fragst, was tut Kirche für mich, garantiere ich dir, wirst du enttäuscht. Solange du fragst, was tut die Kirche für mein Leben, wirst du enttäuscht, früher oder später. Das kann sein in 6 Monaten, vielleicht in 5 Jahren. Aber du wirst enttäuscht werden und zwar bitterlich enttäuscht. Du wirst von dem Prediger enttäuscht, weil du irgendwann sagst, ja, damals den Witz fand ich noch gut, aber jetzt habe ich ihn das dritte Mal gehört, jetzt wird er langweilig. Du wirst von dem Style enttäuscht. Wie, schon wieder Worship? Ah, können wir nicht mal Kerzen anzünden? Und du wirst von den Menschen hier enttäuscht. Und ich garantiere dir, du wirst enttäuscht. Und du wirst nur auf Dauer in diese Kirche gehen, wenn du hier investierst. Wenn du sagst, ich bin diese Kirche. Das macht einen Unterschied. Und wenn du da durch bist, kommst du zum letzten Punkt, all in. Das größte Ziel, das wir erreichen können, das Endziel, ist, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes hören und das geben, wozu er uns auffordert. Das ist übrigens das Ziel des Gebens. Ja? Das Zehnte geben ist nur so ein ganz kleiner Schritt. Das Ziel ist es, dass du den Heiligen Geist hörst. Und du hörst, wenn er dir sagt, hey, der Rainer, der braucht gerade Geld und du hast es in der Tasche, gib's ihm. Und das Spannende ist, wenn du diese Stimme des Geistes hörst, bist du dann bereit zu gehorchen? Es geht nicht darum, wenn dein Pastor spricht oder irgendjemand anders dich auffordert. Das ist nicht der Punkt. Sondern hörst du die Stimme Gottes, wenn er dich auffordert, etwas zu geben und bist du dann bereit, es zu tun? Bist du auch in der Lage, die Stimme des Heiligen Geistes wahrzunehmen, wenn er dir sagt, hey, du brauchst jetzt nichts geben? Oder bist du dann so religiös, bist du dann so gesetzlich, dass du es dann trotzdem tust, obwohl dir die Stimme Gottes sagt, du brauchst es gar nicht? Und der Knackpunkt und der alles entscheidende Punkt ist, vielleicht sagst du jetzt hier, ja, aber ich höre ja Gott gar nicht. Ich höre Gottes Stimme nicht. Und da schließt sich der Kreis. Das kann sein, du hörst Gottes Stimme nicht. Du brauchst geistliches Wachstum, um Gottes Stimme zu hören. Und wie kannst du geistlich wachsen? Indem du lernst zu geben. Und wie lernst du zu geben? Indem du ganz am Anfang anfängst und Gott registrierst als einen großzügigen Gott. Gott ist so mega großzügig. Der ist nicht geizig, auch nicht im Reden mit dir. Gott spricht. Gott ist nicht geizig, wenn du ihn um Gaben bittest. Gott ist nicht geizig, wenn du sagst, Gott, mir fehlt es an Weisheit, mir fehlt es an irgendwas, mir fehlt es an Vertrauen, mir mangelt es. Gott ist nicht geizig, der gibt im Überschuss. Und auch wenn du sagst, hey, ich habe gar keine Vision, mag doch der Rainer von Go for Balingen reden, aber das ist nicht meine Vision. Dann bitte Gott. Und Gott ist nicht geizig im Schenken von Visionen. Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. An Finanzen kannst du so mega viel ablesen. Und die Frage ist immer, warum musst du als Pastor über Finanzen reden? Ganz ehrlich, nicht, weil ich Geld brauche. Wir meinen ja immer, gell, Gott hätte ein Finanzproblem, das wir lösen müssen. Nein, wir haben ein Reifeproblem, das Gott lösen will. Und Finanzen sind eine Möglichkeit, deinen Glauben reifer werden zu lassen, einen Schritt weiter zu gehen. Wir gehen nächste Woche runter. Wir werden endlich umziehen. Und ich finde es mal ein mega Applaus wert für alle, die unten mitgearbeitet haben. Hey, Hammer, oder? Es ist noch schöner geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Super. Und ich freue mich riesig darauf, dass wir runtergehen, dass wir einen Schritt weitergehen, dass wir diese Vision von Balingen noch einen Schritt weiter vorantreiben werden. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr alle miteinander wisst, wo wir stehen. Auch in Dingen von Finanzen. Auch, dass ihr wisst, hey, was geht da eigentlich ab? Wo stehen wir hier? Und deshalb möchte ich euch da mit reinnehmen. Nicht, um dich zu manipulieren. Definitiv nicht. Ich möchte dir einfach zeigen, wo wir stehen, und ich möchte dich auffordern, für dich persönlich eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, möchte ich dort rein investieren oder möchte ich es nicht tun? Und ob du es tust oder nicht, das ist allein deine Entscheidung. Wir haben folgende Situation aktuell. Es kommen gerade jeden Monat 2000 Euro ziemlich genau durch Daueraufträge auf unser Konto. Das heißt, Leute von euch haben Daueraufträge gemacht, Spenden per Dauerauftrag, und 2000 Euro im Monat kommen dadurch rein. Dazu kommen noch etwa 300 Euro durch die Kollekten oder auch was dann das Bistro so erwirtschaftet. Das heißt, wir haben etwa 2300 Euro Einnahmen. So, das allererste, was wir als Kirche machen, das ist für uns nicht diskutierbar. Das allererste ist, wir geben den Zehnten. Das geht weg. Also 230 Euro geben wir schon mal weg als allererstes. So, dann haben wir jetzt Miete für dieses ganze Gebäude hier. Das sind 1800 Euro plus 400 Euro Nebenkosten. Das kann sein, das kann noch 50 Euro hin oder her schwanken. Das werden wir sehen auch, wie viel wir schwitzen oder wie viel wir heizen. Aber grob wird es dabei bleiben. Dann haben wir Rainer und Helga auf Basis von Minijobs angestellt, beide. Der Rainer hat in seinem Job reduziert um 20%. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen, dass ihr hier investieren könnt, dass ihr Zeit habt. Und wir wissen, dass wir das auch ausgleichen müssen. Und deshalb haben wir sie auf Minijob angestellt. Und da kommen dann Pauschalsteuer und das einfach normal ist. Das heißt, wir haben 1182 Euro für diese zwei Minijobs. Dann haben wir die Verwaltungskosten dank Multisite mega, mega runtergeschraubt. 150 Euro Verwaltungskosten, nur dass ihr mal den Vergleich habt, wenn Balingen nicht Multisite wäre, sondern ein eigenständiger Verein, dann legen wir dort bei gut 1000 Euro, was wir einfach an GEMA-Gebühren, an Lizenzen, Verwaltung, was alles dazukommt. Das heißt, wir haben hier die 150 Euro Verwaltungskosten. Das macht, wer jetzt schnell mitgerechnet hat, habt ihr bestimmt alle. Einnahmen 2300, Ausgaben 3762. Das ergibt ein monatliches Defizit von 1462 Euro. Defizit. So, das ist eine rote Zahl, die erstmal da drunter steht. Und du kannst dich jetzt natürlich fragen, oh, von was bezahlen wir das? Und das ist eine gute Frage. Ja, weil das Geld muss bezahlt werden. Oder wir müssen halt hier wieder raus, dann müssen wir es nicht mehr bezahlen. Aber solange wir hier sind, müssen wir die Dinge bezahlen. Wir haben vom Leitungsteam von der Multisite-Kirche aus entschieden, dass wir diese Investition gehen wollen. Wir haben entschieden, dass wir dieses monatliche Defizit für das Jahr 2018 bezahlen. Das heißt, für das ganze Jahr 2018 ist der Monat finanziert. Wir haben die Miete drin, wir haben Rainer und Helga drin, wir haben die Verwaltungskosten. Wir haben das für dieses Jahr jetzt bezahlt. Das heißt, das, was ihr jetzt gebt an Sonderspenden, an einmaligen Spenden, werden wir auch eins zu eins für Investitionen benutzen. Weil wir wollen noch so viel. Nicht nur Technik, wir wollen in allen möglichen Bereichen investieren. Und wir haben vom Leitungsteam aus gesagt, ja, das wollen wir auch. Und wir wollen auch, dass ihr, wenn ihr Sonderspenden gebt, dass wir von diesen Sonderspenden auch Dinge kaufen und investieren. Das Ziel muss es aber natürlich sein, dass wir dieses Gap pro Monat schließen. Das heißt, am Jahresende müssen wir in die Lage kommen, dass das mindestens 0 auf 0 aufgeht. Das heißt, das, was wir an dauerhaften Ausgaben haben, muss auch dauerhaft reinkommen. Denn nur so kannst du längerfristig planen. Weil natürlich kann immer jemand aufstehen und eine Sonderspende machen, dann ist ausgeglichen. Aber das wäre keine kluge Haushalterschaft. Sondern wir sagen, das, was dauerhaft reinkommt, können wir auch dauerhaft ausgeben. Und der Rest sind Sonderspenden. So, das ist die Situation. Dort stehen wir hier im ICF Balingen. Und wir wissen, dass wir dieses Jahr damit durchgehen können. Das ist eine Zeit, wo wir gesagt haben, so lange wollen wir jetzt auf jeden Fall sehen, was passiert. 3-2-1 Mainz. Warum machen wir das? Warum tun wir das? Du bist heute hier in dieser Celebration. Du sitzt heute auf diesem Stuhl in dieser Kirche, weil ein anderer Mensch in dich investiert hat. Der Stuhl, auf dem du sitzt, hat ein anderer bezahlt. Die Miete für diese Räume, in der wir drin sind, hat schon jemand anders bezahlt. Und ich möchte einen Schritt weitergehen. Ich weiß, dass ich mal im Himmel bei Gott sein werde, weil ein anderer dafür bezahlt hat. Jemand anders hat in mich investiert. Und das ist meine größte Motivation, warum ich im Leben gebe. Ich möchte geben, damit andere Menschen das auch entdecken. Für mich ist es die größte Motivation, hier in Balingen Kirche zu bauen, weil ich glaube, dass es nicht nur Hunderte, ich glaube, dass es Tausende von Menschen in Balingen gibt, die diese Botschaft von Jesus Christus hören müssen. Und ich glaube, dass es eine Kirche braucht wie ICF hier in Balingen. Ich glaube, es gibt gute Kirchen, ja, aber ich glaube, es braucht auch so etwas wie diese Kirche. Und deshalb bin ich bereit, ganz persönlich hier zu investieren. Meine Zeit, meine Kraft und auch mein Geld. Es geht nicht darum, dich zu irgendetwas zu überreden. Das ist meine letzte Motivation. Ich möchte dich zu nichts überreden. Ich möchte dir nur sagen, Gott hält uns im Leben immer wieder Türen hin. Wir bekommen die Chance, in sein Reich zu investieren. Und Investitionen lohnen sich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du uns begegnet bist. Danke, dass wir von dir mehr und mehr erfahren dürfen und sehen dürfen, wie Leben gelingen kann. Vater, und du weißt, dass Geld eines der schwierigsten Dinge in unserem Leben ist. Wir haben so komische Erfahrungen gemacht und wir haben solche Ängste in unserem Herzen. Vater im Himmel, und ich bitte dich, dass du uns Kraft und Glauben schenkst. Dass wir erleben, dass wenn wir in dein Reich investieren, dass es keine verlorene Investition ist. Vater, du hast gesagt, du willst den Himmel aufmachen. Du willst den Segen über uns fließen lassen. Und du gibst uns die Chance, dass wir im Leben mit Geld richtig umgehen lernen. Ich bete hier um Freiheit, Vater. Jesus, in deinem Namen spreche ich Freiheit aus über jedem Einzelnen hier drin. Du bist frei von Mammon. Du bist frei davon, deine Hoffnungen und deinen Glauben in Geld zu setzen. Du bist frei zu geben. In Jesu Namen. Amen.